Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung, Lukas Evangelium Kapitel 1, die Verse 30 bis 35. Wer eine Bibel mit hat, kann das nachschlagen. Ich warte einen kleinen Moment. Lukas 1, 30 bis 35. Aber steht auch da. Hinter mir sehe ich gerade. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie sollte das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Amen.
Danke, Harry. Ja, wir sind jetzt bei dieser dritten Aussage oder eigentlich der dritte Abschnitt von diesem apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir haben vor 2 Wochen gestartet mit diesem: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und letzte Woche mit Benjamin Karas angeguckt, diese Aussage, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und heute die nächste: empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und wie schon gesagt, Weihnachten. Ja, das ist Weihnachten. Wir haben tatsächlich auch letztes Jahr in der Adventsserie uns schon die Jungfrauengeburt angeschaut. Und deswegen machen wir das heute nochmal, weil das einfach so unfassbar ist, aber mit ein bisschen anderem Fokus. Und machen im Prinzip weiter wie letzte Woche. Da hat Benjamin gefragt: Wer ist Jesus eigentlich? Wer ist er denn? Und heute machen wir genau da weiter und fragen: Wer ist Jesus? Teil 2, sage ich mal, und fragen uns weiter: Wer ist er denn? Und Jesus hat diese Frage selbst seinen Jüngern gestellt: Was denkt ihr, wer ich bin? Also diese große Frage, diese entscheidende Frage: Was denkst du denn, wer Jesus ist? Weil davon hängt alles andere ab, was er so getan hat, wo wir jetzt dran denken, Ostern, ja, der Weg zum Kreuz, Kreuzigung. Das hat alles eine Bedeutung, wenn du diese Antwort gibst, wer Jesus ist, je nachdem, wie du sie gibst. Ja, so hat das eine Folge, was das alles bedeutet, was Jesus so gesagt hat, was er getan hat, hängt davon ab, wer er ist. Das hängt zusammen, ganz eng. Und die meisten Leute heute denken wahrscheinlich, Jesus war ein ganz guter Mensch. Der hat kluge Sachen gesagt, der hat gute Dinge getan, der hat Menschen geliebt, der war barmherzig. Also ich glaube, die meisten Menschen glauben schon, dass Jesus gelebt hat, so, ne, dass er auf unserer Erde gelaufen ist. Dafür gibt es auch gute Belege, auch von römischen Politikern oder einem jüdischen Geschichtsschreiber. Das ist jetzt nicht irgendwie so einfach nur eine Legende. Ja? Jesus hat gelebt. Das glauben schon, glaube die meisten Menschen, kann man damit überzeugen. Er hat gelebt, aber wer war er denn? War er ein Prediger? Eben ein Weisheitslehrer? So im Prinzip die jüdische Version von Konfuzius? Oder war er einfach ein großer Prophet? Was ja auch zum Beispiel die Muslime glauben. Jesus war ein großer, wichtiger Prophet. Oder einfach ein sehr bevollmächtigter Mensch, ein Wundertäter, den Gott auf besondere Weise begabt, bevollmächtigt hat. Oder wer auch immer, das Universum. Ja. Also wer war denn jetzt Jesus? Eine Art Engelswesen, wie es vielleicht eher die Zeugen Jehovas glauben. Die sagen, es gibt doch nur einen Gott. Jesus war schon besonders. Er war vielleicht der höchste aller Engel oder Gott ähnlich, aber Gott selbst kann nicht sein. Ja. Aber es ist so entscheidend, wie du diese Frage beantwortest am Ende, wie du mit Jesus umgehst. Ob er sozusagen besonders kluge Sachen gesagt hat und du sagst, ja, von dem kann man was lernen. ist eine Stimme unter vielen, ja, und gute moralische Dinge von ihm lernen, oder ob er wirklich mehr ist als das. Das ist die Frage eigentlich, die uns anspringt, sobald wir das Neue Testament aufmachen. Also, wer ist Jesus? Teil 2 heute. Und ich habe 3 Punkte, 3 Gedanken, an denen ich mich wieder mal entlanghange. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott, sagt uns das Neue Testament. Und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Wahrer Mensch, wahrer Gott, was, warum, was heißt das? Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Jesus, danke für Weihnachten, was wir echt jeden Tag feiern können, dass du gekommen bist in diese Welt und dass da nicht nur irgendwas passiert ist, sondern was Großes passiert ist. Und ja, wie wir glauben hier als Kirche, als Christen, dass ja das passiert ist, was wirklich den Lauf der Welt verändert hat und alles gerade rücken kann, alles auf den gerade rücken wird und in Ordnung bringen wird. Und ich bitte dich, Jesus, zeig uns hier zusammen, wer du bist, über unser Verstehen hinaus, über unsere ja, Gedankengänge hinaus, die wir denken können, indem du hier bist und uns begegnest. Amen. Also Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, erster Gedanke, ist direkt abgeleitet, sage ich mal, von diesen Aussagen aus dem Lukas-Evangelium, was wir gerade gelesen haben, Weihnachtstext, Weihnachtsgeschichte, der Heilige Geist wird über dich kommen, sagt der Engel Gabriel zu Maria. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Steckt im Prinzip schon da drin. Oder auch Matthäus, einer der 12 engsten Vertrauten von Jesus, einer der 12 ausgewählten Jünger, Apostel, schreibt es folgendermaßen: Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Also die beiden sagen dasselbe, bestätigen sich gegenseitig. Lukas der Arzt, Matthäus, einer der 12. Und das ist, was das apostolische Glaubensbekenntnis eben aufgreift: empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Dass das beides wahr ist. Er ist vom Heiligen Geist und Sohn von Maria. Beides. Der Ursprung ist Gott, göttlich, Gott selbst und eine Mutter. Wie jeder von uns von der Mutter geboren wurde. Sohn von Maria, sie hat ihn 9 Monate lang im Bauch getragen, wie Sanela Marlina. Eine Mutter. Jesus ist ein Kind, ein Sohn. Er wird geboren unter Blut und Schmerzen, wie alle anderen Kinder, wie wir alle. Und er musste gestillt werden, getragen, getröstet, gewickelt. Ja? Und er musste alles lernen, krabbeln, also Muskeln aufbauen, laufen, sprechen, er musste seinen Eltern gehorchen. Ja, da gibt es so eine interessante Geschichte, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber es steht am Ende nochmal da, alle hatten Freude an ihm und er gehorchte seinen Eltern. Also er war ein Kind und er hatte Durst, Hunger, Grenzen, wurde müde, brauchte Pausen, Schlaf. Er war voll und ganz Mensch. Er arbeitete mit seinen Händen, Sohn eines Zimmermanns, das hat er zu Hause gelernt. Dinge bauen, Dinge reparieren. Und dann lesen wir, Josef war nicht sein Vater. Er war sein Ziehvater. Jesus wurde nicht gezeugt, wie wir alle hier im Raum, durch einen leiblichen Vater, sondern da steht, der Heilige Geist bewirkte diese Schwangerschaft in Maria. Und das bleibt wirklich etwas Unfassbares. Was wir mit, ja, können wir lange drüber philosophieren, aber es ist nicht zu fassen, nicht zu verstehen. Aber letztlich, wenn Gott der Schöpfer ist, der aus dem Erdboden Adam erschaffen hat, warum nicht? Warum kann er nicht Wunder tun? Und letztlich sehen wir, Jesus ist mehr als nur ein Wunder. Das ist noch ein Überwunder, Wunderwunder. zum Quadrat, weil er ist nicht nur irgendwie von Gott, von dem Heiligen Geist gewirkt, als Mensch entstanden, sondern es steht wirklich, er ist selbst Gott. Und es steht so oft im Neuen Testament. Es springt uns an. Ich gebe nur ein Beispiel, weil ich könnte wirklich 100 Beispiele geben. Aber einmal sagt Jesus in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich. Und Jesus sagt sehr oft, bin ich, ich bin. Also was Gott gesagt hat, als er sich Mose offenbart hat, ich bin, der ich bin. Im Griechischen Ego Emi, ich bin. Ich bin der Herr, ich bin Gott. Er sagt es so oft und er zeigt es vor allem. Wer mich sieht, sieht den Vater und so weiter. Er zeigt Gott. Und das ist, was die Theologen dann so nennen, Zwei-Naturen-Lehre. Die denken sich immer Begriffe aus, um Sachen zu kondensieren und zu abstrahieren. Also voll und ganz Mensch, voll und ganz Gott in einer Person. Zwei Naturen, göttliche Natur, menschliche Natur, in Vollkommenheit in Jesus vereint. Also ihr könnt sie unterscheiden, die beiden Naturen, und müsst sie unterscheiden, aber ihr könnt sie bei Jesus nicht trennen, weil sie sind in ihm vereint. Und das setzt diesen Vorgang voraus, den wir an Weihnachten feiern, Inkarnation. Und man sagt, was ist das? Latein? Fleischwerdung, ins Fleisch reinkommen. Also Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch. Das ewige Wort, der Schöpfer wird Teil seiner Schöpfung. Und auch wieder so, wow, okay. Aber ihr kennt das vielleicht von diesen Renaissance-Malern, diesen Malern in der Renaissance, dass sie sich selbst in die Gemälde reingemalt haben. Ja, irgendwo so versteckt, hinten in der Ecke oder so ganz groß. Aber ihre eigenen Gesichter. Also, und so könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, wie der größte Künstler, der größte kreative Künstler dieses Universums, Gott selbst, sich selbst in seine Schöpfung hinein malt, schreibt, hinein kreiert, wie auch immer das geht. Er hat es gemacht, deswegen feiern wir Weihnachten. Und Johannes schreibt das so, einer von den Jüngern von Jesus in seinem Evangelium. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Warum ist das wichtig? Warum sagen wir nicht, es ist so schwer zu verstehen, das lassen wir einfach, das überfordert doch Leute, oder? Überfordert euch das nicht. Das überfordert doch Leute, die eine westliche Bildung haben, die versuchen, wissenschaftlich alles zu beweisen, ja, indem man die Dinge wiederholt. Und das geht doch hier gar nicht. Warum sollen wir das weiter festhalten als Christen, dieses alte Bekenntnis, und sagen, doch, es ist aber wichtig. Und man kann natürlich sagen, ja, weil die Bibel das eben sagt. Ja, ist eine gute Antwort. Aber wir müssen auch sagen, weil Jesus sonst ein Schwindler wäre. Das würde sonst alles auseinanderfallen, nicht nur, was Jesus getan und gesagt hat. Wir könnten nicht mal sagen, er war ein guter Lehrer, weil er dann ständig gelogen hätte. Dann wäre er ein Verführer. So. Sondern wir müssen auch sagen, dann gibt es keine Erlösung, keine Rettung durch Jesus, wenn er nicht wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wenn er nicht Sohn von Maria ist und Sohn Gottes durch den Heiligen Geist empfangen. Wir müssen daran festhalten, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass Jesus der ist, den Gott geschickt hat, um alles in Ordnung zu bringen, um zu retten. Und ich will es versuchen zu erklären mit den nächsten beiden Schritten, also mit diesen zwei Gedanken. Er ist wahrer Mensch. Also wir haben das, ja, er ist durch Maria geboren, er ist Sohn von Maria. Aber warum ist das so wichtig, auch dafür, was Jesus Auftrag ist? Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und, sorry, das ist so, da muss ich jetzt durchrasen. Aber was er schreibt in Kapitel 5, in seinem Brief, ich ziehe da nur vier Verse raus, die das so ein bisschen, ranzoomen. Ja? Da steckt sehr viel drin, trotzdem müssen wir da schnell durchgehen. Vers 12 in Kapitel 5 schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Führt er das, also ein Sprung jetzt zu Vers 18. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Abschluss dieses Gedankengangs, denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Okay, worum geht's hier? Das ist komplex. Es geht um das Prinzip von Repräsentanz. Einer repräsentiert viele. Und Adam war nicht irgendjemand, nicht nur der erste Mensch, der geschaffen wurde, sondern er war der Repräsentant für die ganze Menschheit. Und Gott hat ihn eingesetzt, Gott, so der König am Anfang, ja, er schafft den Menschen und Adam ist sein Vasall, sein Unterkönig, der für alles verantwortlich ist. Und er steht für die ganze Menschheit. Und wenn Adam was tut, betrifft das die ganze Menschheit. Er ist Repräsentant. Das ist das Prinzip. Und ihr kennt dieses Prinzip aus unterschiedlichen Kontexten. Wenn ein Schulleiter was an einer Schule sagt, macht, entscheidet, hat das Gewicht, weil er der Repräsentant dieser Schule ist. Im gewissen Sinne. Ja? Oder wenn ein Präsident, ein mächtiger Präsident vielleicht, der mit viel Vollmacht, was entscheidet, dann betrifft es das ganze Land. Wenn ein Präsident sagt, ja, und die Macht hat in einem System zu sagen, wir führen jetzt Krieg, dann ist ein ganzes Land im Krieg. Ja? Also es hat Gewicht, es hat, also die Repräsentanz einer Person, je nachdem wie wichtig ist, wie viel Verantwortung sie hat, betrifft sehr, sehr viele Leute oder eventuell ganze Völker, ganze Länder, weil diese Person so eine wichtige Rolle hat. Und Adam war eben nicht irgendjemand, sondern dieser Repräsentant aller Menschen im Garten Eden, aller seiner Nachfolger. Und weil er, aller seiner Nachfahren, und weil er eben auf die Schlange gehört hat, weil er an Gott gezweifelt hat, was Gott gesagt hat, deshalb trifft dieser Bruch mit Gott nicht nur ihn selbst, sondern alle. Klingt vielleicht irgendwie unfair, ja, sagen wir, aber warum? Aber wir bestätigen das vielleicht auch durch unser tägliches Leben, dass wir alle nicht so die Helden sind und alles immer in Einklang mit Gott machen. Aber trotzdem, das war entscheidend, dass unser Repräsentant das wirklich versemmelt hat. Ja? Stellvertretend für uns alle hat er das getan und die Folgen sind verheerend, weil die Folge von Sünde, von dem Bruch mit Gott, dem Leben selbst, Ursprung, Quelle allen Lebens, für den wir geschaffen sind, die Bruch mit ihm, Sünde, ist Bruch mit ihm, heißt Tod. Und durch das, was Adam getan hat, kam der Tod in die Welt. Das ist, was die Bibel lehrt, was Paulus hier sagt, weil er unser Repräsentant war, nicht nur irgendjemand. Und nun kommt die gute Seite, das war nicht das Ende der Geschichte. Jetzt sage ich nicht, oh, der Tod herrscht, geht nach Hause und trauert darum, weint und klagt, sondern es kam ein zweiter Adam. Und das ist, was Paulus hier macht. Er sagt, es gibt den ersten Adam am Anfang der Schöpfung und den zweiten Adam am Anfang einer neuen Schöpfung. Es passiert was Neues. Und davon spricht das Neue Testament an vielen Stellen, die Weihnachtsgeschichte, die Engel, die kommen. Als, ja, es passiert auf einmal etwas ganz Neues. Und es kommt ein größerer Adam, ein besserer Adam, ein neuer Repräsentant der Menschheit. Und dieser zweite Adam wurde auch versucht, Satan führt ihn, ne, versucht ihn in der Wüste und wollte ihn zu Fall bringen, aber dieser neue Adam, dieser zweite Adam, ging ihm nicht auf den Leim, sondern bestand die Prüfung und blieb ohne Sünde. Er blieb vertrauensvoll in Gott, ja, und hörte auf Gottes Gesetz, er erfüllte Gottes Gesetz. Und er führt es nicht nur aus als der neue Mose, so wenn ihr die Bergpredigt lest oder wenn ihr diese großen Gedanken von Jesus lest, bis zu Feindesliebe. Jesus bringt das Gesetz nicht nur zur Geltung und sagt, das ist damit gemeint. Liebe, Hingabe, Gerechtigkeit Höhe, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was uns fast manchmal in die Verzweiflung treibt, wenn wir das lesen, weil das so anspruchsvoll ist, was Jesus da sagt, oder? Was wir mit unseren Gedanken tun, das haben wir schon getan. Also es ist so anspruchsvoll. Wir fragen, Jesus, wie kann das sein? Und letztlich weist es darauf hin, dass er nicht nur Worte macht, er verkörpert das. Er ist das lebendige Wort, er lebt das. Und es ist nicht nur so, dass er der Versuchung widersteht, sondern er erfüllt alles, was Gott will, wofür Gott uns gemacht hat, wofür Gott uns das Leben ausgedacht hat. Jesus zeigt diese Schönheit, diese Herrlichkeit. Er erfüllt ganz und gar, was mit Menschsein gedacht ist. Er ist dieser neue Repräsentant. Der Ungehorsam des ersten Adams macht seine Nachkommen zu Sündern. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind alle gleich zerbrochen. Wir sind alle unter der Herrschaft des Todes. Aber der Gehorsam des zweiten Adams macht alle, die an ihn glauben, alle seine Nachkommen zu Gerechten. Kommen wir gleich nochmal hin, was das für ein Wort ist. Die Bibel benutzt das oft. Der erste Adam ist der Repräsentant der Menschheit, mit dem der Tod Einzug gehalten hat, und der zweite der Repräsentant, mit dem das Leben kommt und sich ausbreitet. Dieses unzerstörbare ewige Leben. Und es ist doch die Frage, wie kann das so einen großen Einfluss haben, was nur ein Mensch tut? Wie kann das heute, 2000 Jahre später, so einen Einfluss auf uns haben, dass das wahr ist? Und es gibt da verschiedene Bilder. Ich nehme eins aus der Bibel selbst, weil es echt schwer ist, dafür gute Bilder zu finden. Und das ist dieses Bild von dem kleinen David mit seiner Schleuder gegen diesen großen Goliath, diese Kampfmaschine, Riese, der ja, dieses Heer, diese Armee von Israel verspottet und sagt, ja, ihr seid Witzfiguren im Prinzip, jetzt mal paraphrasiert von mir, und sie auslacht. Und dann kommt David, der Kleine, mit seiner Schleuder. Was passiert da? Das ist ein Stellvertreterkampf. David repräsentiert in dem Moment sein Volk, Goliath, das Volk der Philister. Und wer diesen Kampf gewinnt, ja, als Repräsentant, als Stellvertreter seines Volkes, der gewinnt ihn nicht individuell, nur für sich, sondern wenn Goliath gewinnt, gewinnen die Philister, wenn David gewinnt, gewinnt Israel. Und das bedeutet, ja, nicht nur die Armee ist besiegt, sondern die Städte, die Ländereien der anderen, die Familien, alles wird einverleibt, sozusagen, alles wird Teil dieses Volkes. Also bis hin, dass manche dann versklavt wurden und so weiter, aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber das ist wirklich so, was der Repräsentant tut, das betrifft das ganze Volk und alle sitzen sozusagen in einem Boot. Und wenn er verliert, verliert das Volk, wenn er gewinnt, gewinnt das Volk. Und das ist, was Jesus getan hat. Als dieser neue Adam, das ist die Stellvertretung. Das ist, ja, er ist dieser neue, rechtmäßige König an der Stelle der Menschheit. Kämpft er für uns gegen alles Böse, gegen den Satan, gegen die Sünde, gegen den Tod. Er kämpft für uns an unserer Stelle, weil wir es nicht können, weil wir die Kraft dazu nicht haben, weil wir verlieren. Weil wir scheitern, wie der erste Adam. Wir sind natürlicherweise Kinder dieses ersten Adams, Nachfahren, Sünder, verfehlen unser Ziel. Und nur Jesus hat es geschafft, diesen Kampf zu gewinnen. Und dafür ist er bis in den Tod gegangen und ist vom Tod auferstanden und hat gesiegt. Und dafür ist es extrem wichtig, dass er voll und ganz Mensch war, weil er das als unser Stellvertreter der Menschheit getan hat. Nicht als irgendjemand, sondern als unser Repräsentant, als unser wahrer König. Und so konnte er die Strafe für alle Sünder tragen, am Kreuz Gottes Gericht auf sich nehmen und für uns an unserer Stelle auferstehen zum neuen Leben. Wenn er nicht voll und ganz Mensch gewesen wäre, hätte er es nicht für uns getan. Und das Hoffnungsvolle, was darin steckt, ist eben, mit Jesus beginnt eine neue Menschheit, eine neue Schöpfung. Ja, mit Adam haben wir es, kann man sagen, einfach vergeigt, ja, und mit ihm rennen wir in den Tod. Aber wenn Jesus unser Repräsentant wird und sagt, du bist mein König, du bist Gottes Sohn, du bist dieser Repräsentant, den Gott geschickt hat, dann gibt es Leben. Dann gibt es Rettung. Dann gibt es wirkliche Hoffnung. Jesus ist voll und ganz Mensch, aber warum ist es wichtig, dass er auch voll und ganz Gott ist? Und das ist noch der dritte Gedanke. Er ist wahrer Gott. Wie gesagt, es ist wichtig, weil Jesus es über sich gesagt hat. Und wenn wir es nicht dran festhalten und sagen, Jesus hat gelogen, was sollen wir überhaupt noch über ihn reden, wenn er uns verführt, wenn er betrogen hat? Wir sehen das an unzähligen Stellen im Neuen Testament, wie Jesus es sagt, wie seine Schüler das sagen, seine Jünger. Das haben wir uns schon angeguckt. Aber der zweite Gedanke ist eigentlich ziemlich einfach, schlicht, den ich jetzt mache, und das ist, ein Mensch kann uns nicht retten. Ein Mensch wie du und ich, einfach irgendein Mensch kann uns nicht retten. Nur Gott rettet. Da ist Gottes Wort, die Bibel auch sehr klar. Es Heil, die Erlösung, die Rettung passiert nicht durch einen Menschen. Es passiert durch Gott selbst. Und es steht in vielen Psalmen, aber in vielen Stellen. Ich habe nur eine Stelle rausgesucht, Psalm 65, Vers 6. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Und die Bibel spricht bei dieser Rettung, bei diesem Heil, bei dem, was Gott tun will in unserem Leben, immer wieder von dieser Gerechtigkeit, die nur Gott selbst bewirken kann, die Gott selbst ist. So schreibt es Paulus eben auch an die Kirche in Rom in Kapitel 5, Vers 18. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und das ist das Geheimnis an diesem zweiten Adam, an diesem neuen Repräsentanten. Der war nicht nur irgendein Mensch, sondern er war Gottes Sohn und ganzer Mensch und ganzer Gott in einem, der ohne Sünde blieb. Und nur er selbst, nur Gottes Sohn selbst war in der Lage, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Weil er das Gesetz erfüllt hat mit allem, was er gesagt hat, getan hat, mit seinem ganzen Leben. Und auf seinem Weg des Leidens und Sterbens, der ihn an ein Kreuz führte, in seiner schwersten Stunde, am Abend vor seiner Kreuzigung, hat er gebetet. Also wir sehen, er war nicht irgendwie nicht Mensch. Wir sehen seine ganze Schwachheit in diesem Moment am Abend vor seiner Kreuzigung. Da betet er, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich es will, wie ich will, sondern wie du willst. Betet dort im Garten und bittet Gott, diesen Kelch an ihm vorübergehen zu sein. Was meint er mit diesem Kelch? Das ist der Kelch sozusagen gefüllt, das ist im Alten Testament so ein Bild Gottes Gerechtigkeit, sein Zorn über alles, was zum Himmel schreit, alles Böse, alle Sünde, alle Lüge, alle Zerstörung, allen Hass, alle Trennung, Vergewaltigung, Krieg. Das Gott sagt nicht einfach, egal, ich liebe euch trotzdem. Er ist zornig. Was wir mit ihm anstellen, was wir mit seiner Welt anstellen, was wir miteinander anstellen, mit uns selbst, wie wir Gott mit Füßen treten, dieser Kelch füllt sich und er ist voll bis oben hin. Und es ist dieses schreiende Unrecht, was die Sünde letztlich vom Wesen her ist. Diese Rebellion, das Zerstörerische, Todbringende. Und weil Gott heilig ist, kann er eben nicht beide Augen zudrücken. Und darauf weisen zum Beispiel auch die Tieropfer schon im Volk Gottes, in der Tora, in den fünf Büchern Mose, dass es eine Wiedergutmachung braucht. Und trotzdem sind diese Opfer, die wir jetzt im Alten Testament lesen, alle nur ein Hinweis auf etwas Vollkommenes, auf eine Gerechtigkeit, die wirklich Gott standhält. Ja? Und letztlich sehen wir das im Neuen Testament. Jesus ist dieses letzte vollkommene Opfer und diese Gerechtigkeit, die nur die einzige Gerechtigkeit, sozusagen, die das erfüllt, was Gott will, weil er selbst Gott ist. Weil er nicht nur irgendein Mensch ist, weil er Gottes Sohn ist. Sein vollkommenes, heiliges, perfektes, gerechtes Leben gibt er hin. damit Gottes Gerechtigkeit erfüllt wird, damit dieser Kelch des Zorns getrunken wird und du den nicht trinken musst, ich den nicht trinken muss, damit wir frei sind von dem Gericht, von dem Urteil, was wir verdient hätten als Menschheit. Wenn Jesus dein Repräsentant ist, wenn er dein Gott ist, dann hat er das für dich erledigt, dann hat er für dich bezahlt, dann hat er das für dich ausgeglichen, gesühnt, eine Ausgleichszahlung, ja, da ist nichts mehr zu bezahlen. Er hat für Gerechtigkeit gesorgt, für die, die Gott fordert und die nur er erfüllen kann und keiner von uns. Und Paulus schreibt es dann in seinem zweiten Brief an die Christen in Korinth, denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Deshalb gehen wir auf Ostern zu, deshalb das Kreuz. Jesus wurde zur Sünde gemacht, wegen dem, was wir gemacht haben, weil wir zu diesem ersten Adam gehören und so weiter und so fort. Was bedeutet das jetzt praktisch? Ja, wie können wir das jetzt auf unser Leben anwenden? Das war ein bisschen Bibelwissen jetzt, ja, ein bisschen biblische Theologie, aber es ist wichtig. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, weil das unser Leben verändert. Weil das nicht nur verändert, weil es wirklich es komplett heil und neu macht, weil Jesus der ist, der ist. Ich habe einen Choral, der mir immer wieder da in den Sinn kommt, das ist ein englischer Choral von diesem britischen Pastor und Liederdichter Edward Mote aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der bringt das ganz gut auf den Punkt. Jetzt mal Englischstunde. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Könnten wir auch mal singen. Also es ist ein schönes Lied. Ich glaube, es gibt eine Übersetzung, aber es ist immer so eine Sache. Ne? Geht viel verloren. Aber wenn Jesus der ist, der behauptet zu sein, voll und ganz Gott und voll und ganz Mensch, dann kriegst du ein Fels, ein Fundament unter die Füße. Nichts in dieser Welt gibt dir diese Sicherheit. Nichts. Sinking sand. Es ist Treibsand. Alles, was du dir an Sicherheit, Grundlage, Fundament suchst, es wird wegtreiben. Es hält nicht. Es ist wie Jesus sagt, wie jemand, der sein Haus auf Sand baut und dann kommt ein Sturm. Es ist weg. Und so geht es uns doch im Leben, wenn wir unsere Identität, unser Sein auf Dinge bauen, die vergänglich sind. Aber diese Gerechtigkeit von Jesus, was Jesus getan hat als wahrer Mensch und wahrer Gott, das hält. Ja, wir haben ein Riesenbedürfnis nach Gerechtigkeit. Unsere Gesellschaft schreit zu, sehnt sich, lechzt nach Gerechtigkeit. Was wird hoch und runter diskutiert? Über Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, wichtige Themen. Gerechtigkeit für unterschiedliche Minderheiten in der Gesellschaft. Dass Frauen auch genauso bezahlt werden wie Männer, weil sie dieselbe Arbeit machen. Gerechtigkeitsthemen, alles schreit nach Gerechtigkeit. Krieg, Frieden, ja. Wir sehnen uns so sehr danach. Und es geht doch auch die ganze Zeit darum, wie kann ich ein gutes Gewissen haben? Wie kann ich in den Spiegel schauen und sagen, ich kann sagen, ich bin richtig. Ich bin nicht bei den Falschen, ich bin richtig. Und es kann sehr belastend sein. Und es kann auch sehr belastend sein, noch in die Gemeinde, in die Kirche zu gehen, in den Gottesdienst und noch zu hören. Aber da sind noch mehr Sachen, die du noch nicht siehst. Weil Gott hat noch viel höhere Ansprüche als unsere Gesellschaft und viel bessere Ansprüche. Und dann kann das irgendwie so ein Leben werden, wo du nur noch denkst, es reicht nie. Es ist immer zu schlecht, immer zu wenig. Ich versag an allen Ansprüchen. Ich bin so weit davon entfernt. Und liebst du deine Feinde? So, ja. Also wenn du jemandem was leist, sagst du, erwarte ich sowieso nicht zurück, so wie Jesus sagt, so. Triffst du dich nur mit den Leuten, von denen du nichts hast, ja, die dir nichts geben, die dir nichts zurückzahlen können, keine Anerkennung in der Gesellschaft geben, keine was auch immer. Also das ist so hart. Und in all diesen Fragen und Kämpfen darfst du gerne zugeben, ich brauche einen Repräsentant der das anders gemacht hat. Ich brauche diesen zweiten Adam. Ich brauche eine Gerechtigkeit, die einfach größer ist als alles, was diese Welt irgendwie kreieren kann, was ich hier schaffen kann. Und dann kannst du auch sagen, Jesus hat an meiner Stelle das alles erfüllt. Das gibt mir eine Identität, die sicher ist. Ich bin sicher in dem, was er getan hat, weil er hat alles erfüllt, was Gott gefordert hat. Das bin ich. Ich bin jetzt Sohn, ich bin jetzt Tochter Gottes, wie Jesus, weil er sein Leben gegeben hat. Und das ist mein Fels, das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Das gibt mir eine Identität, die nicht zerstörbar ist. Und dann kannst du Ruhe finden. Ruhe in ihm. Ruhe in seiner Gerechtigkeit. Du kannst dir die selbst nicht erarbeiten. Du kannst mit keiner noch so großen Tat und keiner noch so großen Treue kannst du dir das erarbeiten, dass du darin Ruhe findest, was du alles richtig machst. Aber dann, wenn er deine Gerechtigkeit ist und du darin ruhst und sagst, ah, hier ist ein Fels, hier ist ein Fundament, auf dem ich bauen kann, auf dem ich stehen kann, das ist meine Identität, dann kannst du dich verändern und ein gerechteres Leben führen, aber nicht aus dem Zwang, dass du musst, sondern aus einer Dankbarkeit und sagen, ach, das ist viel schöner, das ist viel besser. Das ist eine Freude, zu dienen. Das ist eine Freude, so wie Jesus zu werden, mein Leben hinzugeben für andere. Und deshalb ist diese Jungfrauengeburt eine sehr gute Nachricht. Wahrer Mensch, wahrer Gott, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das bedeutet, Gott ist jemand, der dich kennt, mit allen Schwachheiten, allen Abgründen, allen Unzulänglichkeiten. Und der das alles weiß. Und der für dich eintritt, der gesagt hat, deshalb komme ich, deshalb kommt Jesus in diese Welt, weil das so ist. Hebräer 4, Vers 15 sagt, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wahrer Gott, der neue Stellvertreter, der neue Repräsentant, der neue Adam. Jesus, deine Gerechtigkeit, dein Fels, dein Fundament, wahrer Mensch, wahrer Gott. Das ist befreiend. Das ist heilsam. Lass uns dieses Bekenntnis festhalten, nicht aufgeben und das feiern, dass Jesus empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dass er das ist. Ich bete nochmal. Danke, Jesus, dass du bist, der du bist, dass du dich vorgestellt hast, ja nicht nur an Weihnachten, indem du Mensch geworden bist, indem du das ewige Wort Fleisch geworden bist, sondern auch ja, den Weg, den du gegangen bist, dass wir einfach in deinem Leben, in deinem Handeln, in deinen Worten, in allem, wer du bist, was du gesagt hast, dass wir in allem Gott sehen können. Wie liebend, wie stark, wie schön, wie herrlich, wie kraftvoll, wie heilig, wie gut Gott ist. Und danke, dass du wirklich dieser neue Adam bist, mit dem die neue Schöpfung beginnt und mit dem wir neu werden dürfen, heil werden dürfen. Jetzt schon, hier und jetzt, heute. Dann lass uns diese Einladung einfach von dir auch hören und beweg unsere Herzen, dass wir sie gerne annehmen, dass wir gerne unser Vertrauen auf dich setzen. Amen.